Samt versus Seide. Ein Richter, eine Anwältin, ein Thema. 10 Minuten ohne Skript und ohne Schwurbel.
Moin, Jörg.
Hallo, Steffi.
Wir haben bei Samt versus Seide das letzte Mal ein Thema gehabt. Da haben wir schon gemerkt, 10 Minuten reichen uns nicht. Es ging um Diversität. Also würde ich sagen, lass noch mal anknüpfen. Da gibt es so viel zu besprechen. Hier brannte noch was unter Nägeln.
Mir brennt da einiges unter den Nägeln. Das ist offenkundig, ist immer der Anknüpfung Frauenanteil, Frauenanteil in Beförderungssituationen. Das haben wir das letzte Mal besprochen. Aber es gibt noch viele andere Themen. Migrationshintergrund, ganz starkes Thema, Fremdsprachigkeit, aber zum Beispiel auch die Themen Bildungsaufstieg. Wie schafft es jemand, der nicht aus einer Akademikerfamilie kommt, die von Tag 1 an auf hohem Niveau Deutsch spricht? Wie schafft es so jemand, seine Sprachkompetenz zu erwerben, der den Einstieg erlaubt? Wie kriegt so jemand die Förderung, die er braucht, um so ein schweres Studium wie Jura ordentlich zu bewältigen? Dann, was du angesprochen hast, neulich schon LGBTQ, wobei ich sagen muss, da habe ich eine große Veränderung erlebt in den letzten Jahren. Ich war vor über 20 Jahren, als ich noch eigene Zähne hatte, war ich Personalreferent und habe Richterinnen und Richter, Staatsanwältinnen und Staatsanwälte eingestellt. Und damals war es noch total selten, dass jemand aus Versehen offenbart hat, dass er mit einer gleichgeschlechtlichen Partnerin oder gleichgeschlechtlichen Partner zusammenlebt. Mittlerweile ist es null Thema mehr. Wir haben ganz viele Kollegen, die auch mit demselben Nachnamen gleichgeschlechtlich im selben Bezirk arbeiten und das ist einfach Alltag. Ja. Was es noch selten gibt, aber das gibt es eben auch nicht oft, sind Transpersonen, aber auch da kenne ich persönlich zwei Fälle und
ja, ich auch.
Kann sagen, diese Menschen sind vorher und nachher genau auf die gleiche Weise integriert und geachtet wie vorher und vor der Geschlechtsanpassung ja. Und auch da sehe ich eine große Offenheit, da kommt es einfach auf die soziale Integration an und die kann unterschiedlich sein. Was wir sehr, sehr wenig haben, sind People of Color.
Ja.
Da würde ich aber sagen, da entspricht die Repräsentanz der Bewerbersituation, warum die Bewerbersituation hier nach meiner Wahrnehmung, auch die ist etwas subjektiv unterdurchschnittlich, weiß ich nicht. Ich würde mir das sehr wünschen, einfach auch, damit alles selbstverständlich wird. Wir bringen alles so viel Hintergrund ein in diesen Job, der prägend ist und der nicht immer sichtbar ist. Wir halten uns so massiv fest an diesen wenigen sichtbaren Merkmalen, das ist einfach absurd. Und deshalb, ich würde mir da einfach viel mehr Diversität wünschen und da gäbe es schon auch noch Ansätze, wie man die mehr einkriegen könnte.
Ja, aber das Problem ist, die Stolpersteine, die es da so gibt, die setzen ja sehr früh an. Ich habe da ganz, ganz tollen Kollegen, Nedret, liebe Grüße an Nedret, der hat es geschafft, mit einem Hauptschulabschluss in die Anwaltschaft. Und witzigerweise war der in Baden-Württemberg auf der Schule und da gab es eine Phase, ich weiß nicht bis wann, war das bis 2012? Da war die Empfehlung, die du in der Schule bekommst, Gymnasium, Hauptschule, Realschule, was auch immer, die war verpflichtend.
Ist es leider so, jetzt war, wieder.
Ist das durch? Ist in ja ätzend.
Wird es wieder genommen. Ja.
Ist ja ätzend. Und es gab überhaupt keine objektiven Anhaltspunkte dafür, dass man sagt, naja, Gymnasium, der Nedret vielleicht eher nicht. So, und der hat sich hochgekämpft. Über Jahre, über zig Zwischenschritte. Und er ist jetzt Anwalt. Mit dem habe ich ein ganz tolles Interview geführt. Und das haben mir schon viele berichtet, auch aus dem Netzwerk Multikulturelle Juristinnen, dass das die erste Hürde ist, dass die Eltern, die vielleicht selbst nicht immer der Sprache mächtig sind. Das Kind ist deutsch aufgewachsen, zum Teil hier geboren. Die Empfehlung bekommen,
ja.
Nicht Gymnasium. Und man kann es natürlich nicht belegen, aber es schwingt immer so der Subtext mit, es könnte am Namen liegen. So, und dann müssen natürlich die Eltern den Mut haben, außer in Baden-Württemberg, wenn es verpflichtend ist, aber dann müssen die Eltern den Mut haben zu sagen, ja, Empfehlung, vielen Dank, stecke ich mir an den Hut. Oder ich stecke sie dir an den Hut. So. Und das ist halt, es ist schon mal die erste Hürde, weshalb gar nicht so viele den Zugang zum Jurastudium haben, wie es sein sollte.
Ja.
Das finde ich, ist ein großes Problem.
Ja, also das ist natürlich jetzt kein juraspezifisches Problem, aber weil Jura eben so sprachzentriert ist, wird es hier besonders sichtbar. Und das ist wirklich total schade, weil also das ist eine super Bereicherung, auch in der Rechtsprechung selber. Wir haben zum Beispiel vor paar Jahren mal mit einem muslimischen Experten eine Fortbildung hier veranstaltet für Richterinnen und Richter im Familienrecht zu Familienbildern im Islam, und zwar unterschieden nach verschiedenen Regionen der Welt. Weil wenn ich im Familienrecht zum Beispiel über Umgang oder über die Zuweisung der Kinder, über das Sorgerecht spreche, dann muss ich ja wissen, was ist eigentlich sozusagen die Erwartung, die aus dieser Kulturregion, sage ich jetzt einmal, ganz bewusst kommt. Ja. Es gibt Regionen, da wird erwartet, dass die Kinder bis zum 10. Lebensjahr bei den Müttern sind und ab dem 10. Jahr vom Vater erzogen werden. Wenn ich das nicht weiß, kann ich mit den Menschen nicht richtig reden. Und solchen kulturellen Hintergründe, solche interkulturellen Kompetenzen wären sowas von wertvoll, wenn wir die hier originär hätten und uns nicht nur über Fortbildungen aneignen müssen.
Und auch, in der Anwaltschaft mal, genauso.
Ja, klar.
Das ist ein Wettbewerbsvorteil.
Ja, und wir können alle nur gewinnen, ja, auch an Akzeptanz. Ganz oft erlebt man ja, dass im Verfahren nicht die entscheidende Frage ist, habe ich gewonnen oder verloren, sondern wurde ich angehört und wurde ich verstanden, wurde ich ernst genommen. Ja. Und dazu kann auch mal zwei Sätze in meiner Muttersprache total hilfreich sein. Ja. Alles das wäre so schön und hilfreich. Wer hier übrigens wirklich aktiv vorangeht, ist zum Teil die Polizei. Weil denen ganz klar ist, dass sie viel interkulturelle Kompetenz brauchen, weil sie in einer ganz angespannten, immer sehr guten, nicht vorbereitbaren Kommunikation stecken. Und da könnte man mal abschauen gehen, wie die das hinkriegen.
Das glaube ich auch. Da könnte man sich richtig viel abgucken, weil wir müssen einfach sehen, in welcher Welt wir leben,
ja,
und auch leben wollen. So, und gerade Berlin, und das mag ich so an Berlin. Berlin ist einfach bunt. Es leben so viele Menschen hier zusammen. Und da ist für Anwälte, wie ich es gesagt habe, das ist ein Wettbewerbsvorteil.
Ja.
Weil ich habe so viele Kollegen und Kolleginnen, die sprechen dann, ja, es ist gar nicht wirklich ihre Muttersprache, sondern die Muttersprache ihrer Eltern. Sind viele, ja, zweisprachig aufgewachsen. Mhm. Und die sagen, ey, ich habe ganz viele Mandate aus der Community. Und dann interessiert mich das. Ich frage nach, ja, berätst du dann auch auf Kroatisch? Krass, das stelle ich mir ja als große Hürde vor, weil er dann sehr viel rechtliche Begriffe noch beherrscht, ja, werden müssen. Und du bist ja hier geboren. Dann sagen die, ja, es geht gar nicht darum, auf Kroatisch meinetwegen oder auf Polnisch zu beraten, sondern der Zauber ist, dass man es könnte. Viele der Mandanten sind gar nicht drauf angewiesen, weil die selbst Deutsch sprechen. Du fühlst dich aber besser aufgehoben. Sag ich ja ganz ehrlich, das würde mir ja auch so gehen. Würde ich jetzt das große Glück haben und würde, was weiß ich, irgendwo, wo es schön ist, Slowenien, Costa Rica, und ich hätte ein Rechtsproblem. Ich würde mich auch ein bisschen sicherer fühlen, wenn jemand auch meine Muttersprache zusätzlich sprechen würde, weil ich zur Not dann immer noch anders nachfragen könnte.
Ja, das ist eigentlich du kannst über viele Themen einfach voraussetzungsloser sprechen. Ja, also wenn du sagst, ich bin in die Schule gegangen und tauscht dich mit jemandem aus, der auch in Deutschland das Schulsystem kennt, dann brauchst du nicht erklären, was wir für ein Schulsystem haben. Ja. Und so gibt's ganz viele Bereiche, wo einfach ganz, ganz viel Erfahrungswissen dahinter steht, das gar nicht ausdrücklich transportiert wird, das aber durch gemeinsamen Sprachraum und meinen Kulturraum einfach im Hintergrund da ist. Und ja, das wäre eben auch für die Rechtsprechung eine tolle Basis.
Es gibt, ist dann so unsere Conclusio, dass die Justiz noch bunter werden könnte.
Ja.
Das ist insofern schwierig, weil es gar nicht an der Justiz liegt, sondern weil nicht genug bunt bei euch ankommt. Also liegt's an der Ausbildung vielleicht oder am Zugang zur Ausbildung.
Also für die Hauptamtlichen ganz klar, da müssten wir dann wirklich im Bildungsbereich. Aber wir haben ja auch ehrenamtliche Richterinnen und Richter.
Ja.
Yeah. Und was wäre denn da? Also Kommunalwahlrecht haben wir doch für Menschen, die einfach lange hier leben. Ja? Auch wenn die gar keine deutschen Staatsbürger sind. Wie wäre es denn, wenn man in dem Bereich zum Beispiel sagt, Mensch, diese interkulturelle Kompetenz, die holen wir uns hier rein. Wir gucken, dass wir Chefinnen und Chefin kriegen, die keine deutschen Staatsbürger sind, aber einfach lange hier leben, die gut genug Deutsch können. Ja? Bei Handelsrichtern in den Kammern für Handelssachen so holen wir uns doch auch Experten für diesen Lebensbereich, ja, die einfach im Wirtschaftsleben stehen, die eine Firma leiten, was weiß ich. Und das wäre doch toll, mal in der Weise was auszuprobieren und hier die Diversität einfach zu stärken. Wir können nur gewinnen.
Das denke ich auch. Also bunt ist gut. Wir mögen bunt. Wir haben, ja, ein bisschen bunt. Wir wollen noch mehr bunt.
Ja. Genau.
Das ist unser Fazit.
Hintergrund.
Ja, das stimmt. Meiner auch. Auf dem Shirt. Ja, mehr bunt, Jörg.
Mehr bunt.
Dann gucken wir mal, was nächste Woche auf dem Zettel steht.
Da sind wir gespannt.
Bis dahin.
Bis denn. Ciao.
Samt versus Seide. Ein Richter, eine Anwältin, ein Thema. Immer sonntags um 9.30 Uhr auf YouTube, TikTok und Instagram und sonntags um 21.30 Uhr auf allen Podcast-Plattformen.